Hallo zusammen. How to Build a Startup, Folge Nummer 12 heute. Und ich freue mich ganz besonders, denn heute ist mal wieder eine Folge, wo ich den Gast kaum kenne. Da ich selber sehr gespannt bin, was er alles so zu erzählen hat. Denn er ist 24 und hat 9 Unternehmen. Und das sind erstmal Zahlen, die man so nicht direkt miteinander verbindet. Und deswegen freue ich mich sehr darauf zu hören, wie das dann alles funktioniert und wie man da dazu kommt. Und freue mich heute auf eine Folge voller Unternehmertum. Malte, sei gegrüßt.
Salut, Eddie, wie geht's?
Soweit. Malte, erzähl ein bisschen was von dir.
Ja, bist soll ich erzählen? Also du hast ja schon das meiste vorweggenommen.
Ja, wir können aufhören mit der Folge, oder?
Ja. Wir sind fertig. Ich bin 24 Jahre jung, komme gebürtig aus der Nähe von Düsseldorf, wohne auch hier und Eddie hat ja schon einiges vorweggenommen und wie es dazu kam, wie der Status quo jetzt gerade ist, das werden wir, glaube ich, alles im Verlauf der nächsten Minuten oder vielleicht auch Stunden.
Kommt drauf an, wie lange die Leute mitmachen, aber ich bin für alle Standorte bereit. Mach mal einen 8-Stunden-Stream draus, wurscht.
Sehr gut.
Ich glaube, meine Frau findet das nicht so gut, glaube ich.
Ja, okay, dann halten wir uns irgendwie an eine kleine Deadline.
Ja, sagen wir 7,5.
Ja, kriegen wir hin.
Ja, ist spannend. Also, erstmal eine Sache vorweg. Egal, was du heute erzählst ich bin nicht neidisch, keineswegs, sondern beeindruckt, weil ist eine kleine Anekdote am Rande. Ich habe mit 23 War ich schon 23? Ja, ich war schon 23. Weil ich das erste Mal halt vor der Entscheidung, mich selbstständig zu machen irgendwie. Selbstständig ist noch nicht gleich Unternehmertum, ne? Also da so weit, wo ich gar nicht gehen. Einfach nur, ob ich irgendwie als Freelancer arbeite. Und habe ich dann dagegen entschieden, weil ich halt auch ein Stück weit nicht den Mut hatte, aber auch selbst das Gefühl hatte, ich brauche mehr Praxiserfahrung für das, wie so ein IT-Freelancer halt arbeitet.
Also man muss an der Stelle vielleicht aber auch direkt sagen, also es waren ja auch nicht direkt Unternehmen. Also ich glaube, es fällt immer relativ einfach, irgendwie von Unternehmen zu sprechen, wenn man anfängt, sich selbstständig zu machen, dass man dann sagt, das sind halt Unternehmen. Aber sage ich mal, dass es eine Organisation ist und dass man halt selbstständig ist, sind ja nochmal so zwei unterschiedliche Sachen.
Absolut, und
die Sache mit dem Neid, also ich glaube, da gibt es manchmal auch Sachen, wo man auch nicht neidisch drauf sein müsste, so weil es bringt halt viel Verantwortung mit sich, auch sehr, sehr viel Zeit, die dafür investiert werden muss. Und ich glaube, so deine Frau zum Beispiel, wenn du jetzt wahrscheinlich noch ein paar Unternehmungen mehr machen würdest, da würdest du wahrscheinlich auch sagen, hey, ziemlich ein wenig.
Ja, das reicht auch jetzt schon, glaube ich, ja. Sehr gut. Ja. Am Ende ist, glaube ich, das, was auch mich unter anderem antreibt und ich schätze dich auch, ist einfach der Freigeist in einem, der einfach irgendwie etwas kreieren möchte, etwas schaffen möchte, etwas auch organisieren möchte. Ne? Du hast eben schon von Organisation gesprochen. Ohne dass man jetzt unbedingt Organisationstalent sein muss, um Unternehmen zu gründen. Aber es schadet nicht.
Man wird mal ein bisschen dazu gezwungen, also sich selber zu organisieren und auch andere zu organisieren. Aber ich finde es halt spannend, den Punkt, den du gerade angesprochen hast mit Freigeist, also so steht es bei mir im LinkedIn-Profil sogar. Also
Stimmt.
Freigeist, Gründer und Brandbuilder stehen.
Nicht geskriptet.
Ja, wirklich nicht, ne? Ja. Und dieses Freigeist-Thema ist, glaube ich, bei mir sehr, sehr vorherrschend. Also wenn ich gleich mal ein bisschen auch vielleicht erzähle über meine komplette Gründungsgeschichte und vielleicht auch die Jahre davor, bevor ich überhaupt gegründet habe, dann fällt, glaube ich, auch auf, dass dieses Wort Freigeist sich so schon so ein bisschen durch mein Leben zieht. Also es ist halt keine Sache, die jetzt einfach nur der Freiheit wegen quasi gegründet worden ist, sondern weil ich halt vorab schon ein sehr freiheitsliebender Mensch war. Also ich habe immer irgendwie das gemacht, worauf ich selber Bock hatte. Und ich hoffe, es bleibt auch so.
Ja, man muss auch dazu sagen, dass ich habe das ja auch schon in einem oder anderen Video gesagt, ich habe, glaube ich, auch mal so einen Post abgesetzt bei LinkedIn dazu, dass du brauchst halt irgendeine Motivation. Wenn dir der Kram nicht unglaublich viel Spaß macht, dann hältst du das nicht durch. Ne? Also, weil es ist halt immer, auch gerade jetzt heutzutage, irgendwie eine gewisse Glorifizierung des Startup-Bereichs, aber wenn man es dann runterbricht, ist es bei jedem Startup harte Arbeit. Also ich habe noch keinen Gründer kennengelernt, der irgendwie sagt, oh, das ist alles easy. Ich verdiene einfach Geld.
Ja. Vor allem muss er doch, dafür muss man echt, glaube ich, ein knallharter Hund sein, sodass man einfach etwas macht, was einem keinen Spaß macht, Und das ist Geld deswegen, weil, also Geld ist so die eine Sache, das ist, glaube ich, für viele eine Motivation, aber ich finde, Geld ist immer nur ein Ergebnis. Also es ist ein Ergebnis davon, wenn du etwas gut machst und etwas, was dir Spaß macht, also dass du dein Talent quasi so ein bisschen so ausschöpfst und ein bisschen, sage ich mal, Know-how reinsteckst oder ein bisschen Talent, was Zahlen angeht und dich selber zu vermarkten, dann ist das einfach nur ein Ergebnis. Also es wird von ganz alleine passieren, dass du damit Geld verdienst.
Ja, ich habe das ist für mich ist das tatsächlich so ein bisschen so ein Lebensleitsatz auch, dass ich sage, hey, Geld verdienen muss die Konsequenz dessen sein, dass ich was Gutes getan habe für eine gewisse Gruppe oder für jemanden. Es darf nie, also anders. Ich würde zum Beispiel nie auf die Idee kommen, den Regenwald abzuholzen, um damit Geld zu verdienen, weil ich weiß, dass ich das auf Kosten der Umwelt mache. Und wenn ich, ne, deswegen Geld verdienen auf Kosten, einfach auf, und vor allen Dingen, ne, ist das dann wirklich, ist es dann wirklich verdient? Das ist ja immer das habe ich schon öfter gefragt, weil wenn ich wirtschafte auf Kosten der Umwelt und damit halt zerstöre und damit ja auch ökologische und ökonomische Schäden anrichte, habe ich eigentlich kein Geld verdient. Weil es theoretisch ist das ja keine Wertschöpfung dann.
Vollkommen. Also dem ist, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen. Also wenn du zerstörst, also am Ende des Tages ist weniger da. Also auch wenn du dann dich vielleicht für den Moment ein bisschen
du hast jetzt quasi, wenn du früher irgendwie auf Kosten der Umwelt gearbeitet und gewirtschaftet hast, hast du auf den Rücken der Folgegeneration gewirtschaftet. Ne? Das muss man, glaube ich,
komplett,
so klar sagen. Das ist halt etwas, was mir immer, was mir einfach innerlich sehr wichtig ist, dass es halt nicht dazu kommt. Ich glaube, man ist sich nicht immer dessen bewusst, weil man, also es gibt Dinge, die werden ab einem gewissen Grad, ich glaube, so kompliziert, dass du nicht mehr ganz fassen kannst, was für negative Auswirkungen das eigentlich hat, hinten raus. Mhm. Deswegen will ich da niemanden auch direkt irgendwie Vorsatz unterstellen. Aber es ist nicht ohne, da musst du auch erstmal so ein bisschen immer auch dann auch mal eine äußere Perspektive einnehmen. Ne? Wenn auch zum Beispiel, ist ein ganz lustiges Beispiel, ich habe mit Leuten über Formel 1 gesprochen. Ich bin selber Formel 1-Fan, ich gucke das sehr gerne. Und dann hieß es ja, Formel 1 will grüner werden und die Autos steigen auf, nicht auf Elektromotoren, sondern auf synthetischen Sprit um. Weil synthetischer Sprit hat ja quasi eine neutrale CO2-Bilanz, wenn du es mit erneuerbaren Energien erzeugst.
Aber gerade aktuell fahren die, glaube ich, mit Hybrid, ne? Also, dass sie.
Genau, ja, schon seit vielen Jahren tatsächlich. Aber genau. Im ersten Moment klingt das wie eine gute Idee. Im zweiten Moment denkst du, okay, jedes Team hat irgendwie 40 LKWs jedes Wochenende, die quer durch die Welt fahren und diesen ganzen Kram durch die Welt schicken. Das ist das Problem. Nicht, dass die irgendwie 300 Kilometer im Kreis fahren.
Selber. Ich finde es sowieso immer ganz spannend, also gerade wo du es gesagt hast, diese Variablen. Also es gibt so viele Variablen in der Unternehmensgründung, wo man nachher sagen könnte, okay, die Klimaneutralität oder die Umweltbelastung grundsätzlich sind sehr, sehr hoch. Und ich glaube, man kann gar nicht alle Variablen so fassen. Und ich glaube, das ist auch gar nicht immer Sinn und Zweck davon, alles sofort auf Anhieb richtig zu machen, sondern dass man halt den richtigen Ansatz fährt grundsätzlich und die richtige Motivation hat. Also du hast, glaube ich, oft das Problem, dass du beispielsweise beim Veganismus, also du sagst zum Beispiel, okay, ich versuche jetzt nicht 7 Tage die Woche Fleisch zu essen, sondern ich versuche jetzt vielleicht nur noch 2-mal die Woche Fleisch zu essen, dann ist dein Beweggrund der richtige. Aber für jemanden, der jetzt stringent vegan lebt, der würde sagen, du machst halt immer noch was falsch, weil du isst 2-mal die Woche Fleisch. Also es ist, glaube ich, immer der Fokus auf diese Probleme, beziehungsweise halt auf das, was auch richtig gemacht wird. Also ich glaube, man muss viel öfter das Positive mal sehen und natürlich dann auch gegengewichtigen gegen das eigentliche Problem. Also es macht, glaube ich, nicht so viel Sinn sonst.
Ja, es ist, glaube ich, so eine Waage, ne? Weil es ist ja so mal ein bisschen, die Menge macht das Gift. Und ich glaube, das gilt für sehr vieles. Ich glaube, wenn wir jeder nur sonntags irgendwie in unserem Sonntagsbraten essen, wenn wir das früher irgendwie die Regel war, würden wir nicht so sehr die Umwelt belasten mit unserem Fleischkonsum. Es ist ja dieser Exzess. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ein Spruch, der ist mir wirklich hängen geblieben, das ist, es ist nur ein Strohhalm, sagen 7 Milliarden Menschen. Und dann hast du auf einmal wieder, ne, ja, es ist nur ein Strohhalm, aber wenn jeder diesen Strohhalm in die Gegend wirft, dann ist das auch nicht geil. So. Das ist mir so ein bisschen hängen geblieben, deswegen gibt es, glaube ich, kein Für und Wider. Aber genug abgeschwiffen schon wieder. aber jetzt war eine schöne Einleitung, ich fand das gut. Passt, glaube ich, zur heutigen Folge. Malte, erzähl mal so ein bisschen was. Also du hast im Ursprung mal studiert, richtig?
Ich habe im Ursprung was studiert. Man muss aber dazu sagen, dass ich schon vorab so meine ersten selbstständigen Erfahrungen hatte. Es hat halt so ein bisschen angefangen während der Schulzeit. Also während der Schulzeit habe ich immer irgendwelche Nebenjobs gemacht, so den klassischen arbeitenden Schüler gehabt, also gemimt. Und ich habe irgendwann mir selber so gedacht, na, ich will mir irgendwas aufbauen, was viel, viel nachhaltiger ist. Und ich habe damals so einen selbstständigen Vertrieb quasi mitgemacht und Nahrungsergänzungsmittel gefühlt von Haustür zu Haustür vertickt. Mhm. Und irgendwann habe ich das Ganze hinterfragt, weil ich mir gedacht habe, okay, das ist nicht meine Unterschrift. Also es ist nicht mein Produkt, das ist nicht alles hundertprozentig so aus meiner Feder. Und ich war immer, sage ich mal so, recht kreativ, dass ich selber sage, ich möchte was Bestimmtes machen, aber wusste halt nie ganz, womit ich mich selbstständig mache. Und das hat sich dann irgendwann dahingehend entwickelt, dass ich halt selber gesagt habe, okay, vielleicht finde ich halt ein Produkt, wo ich selber sage, das passt besser so zu mir. Also damit kann ich mich besser identifizieren. Mhm. Und das Endergebnis war dann, dass ich selber gesagt habe, okay, ich mache mich irgendwann selbstständig in dem Bereich, wo ich quasi selber ein Hobby hatte. Zu deiner Frage mit dem Studium, ich habe quasi angefangen zu studieren. Ich habe, also vielleicht für die Zuhörer, wir haben so ein kleines Vorabgespräch geführt, um uns mal so ein bisschen aneinander heranzutasten, Eddie und ich. Und da habe ich das auch schon erwähnt. Ich habe so nach meiner Schulzeit, ich habe ein relativ gutes Abi gemacht. Ich war Schülersprecher. Ich war so, was das angeht, sage ich mal, so ein kleiner Musterschüler. Aber ich habe zum Beispiel gar nichts für die Schule gemacht. Also ich war stinkend faul, also ganz, 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 ganz schwierig. Aber ich habe, glaube ich, immer ganz gut verstanden, in welchem Moment ich quasi aktiv sein muss und wo ich mich auch zurückziehen kann und halt meine Faulheit quasi ausleben kann. Und dann hatte ich irgendwann mein Abitur in der Tasche und habe quasi überlegt, wo ich studieren kann. Ich habe sogar eine Zeit lang überlegt, während meines Abiturs zu studieren. Das geht quasi mit einem vorläufigen Abitur. Mhm. Aber ich fand das damals das Gefühl, ich habe das Gefühl, ich fand das damals nur cool.
Weißt du, wie ich meine? Klingt erstmal gut, ja. Ja, es ist ja viel, man tut ja vieles für irgendwelche Titel, ne? Das ist,
vollkommen.
Und irgendwie mit der Zeit merkt man, ja, ich glaube, ich habe mein Zeugnis vom Studium, meinem Bachelor, einmal in meinem Leben noch irgendwem gezeigt. Glaube ich. Also liegt aber natürlich auch in meiner Laufbahn. Ne? Habe ich bereut, dieses Studium zu machen? Keineswegs. Ich muss aber, ich bin auch einer der wenigen Verfechter, glaube ich, auch von den grundsätzlichen Ideen unseres Schulsystems, weil ich glaube, dass allgemeine Hochschulreife in einem Alter von 19 mehr Sinn macht, als im 19 schon eine Spezialisierung zu haben, weil du selbst mit 19 dich noch hart finden musst. Glaube ich zumindest. Es gibt bestimmt nicht für jeden. Es gibt Leute, für die macht es Sinn, glaube ich, auch vom eigenen Charakter her, vielleicht schon mit 16 Ausbildung anzufangen und dann erstmal was in die Richtung zu lernen. Weil, und das ist halt die andere Wahrheit, du kannst dich immer noch anders entwickeln, weiterentwickeln. Ich meine, ich mache jetzt Online-Events. Ich habe nie Event als Thema gehabt vorher. Ja. wie du sagst, ne, man wächst dann da rein ich habe heute auch mit irgendjemandem gesprochen, der sagte, irgendwie, er wäre irgendwie autodidaktisch immer unterwegs. Genau, das ist unser Gast von nächster Woche. Teaser ich nachher nochmal an. Und er sich alles selbst beigebracht hat. Und am Ende, glaube ich, geht es auch kaum anders. Man bringt sich am Ende immer irgendwo alles selbst bei. Ja. Manchmal hilft ein Coach, manchmal aber auch nicht. Manchmal hilft es auch, sich einfach frei drauf zu stürzen und erstmal vielleicht keinen Progress zu sehen und dann aber am Ende keinen Fortschritt zu sehen. Und dann also, aber hinten raus dann Meter zu machen.
Auf jeden Fall. Also ich bin ja selber, was das angeht, auch kompletter Autodidakt. Ich habe, also vielleicht ein kleiner Spoiler-Alarm, ich habe nichts studiert, auf jeden Fall nicht bis zum Ende. Und ich finde den Ansatz eines Studiums oder grundsätzlich von dem Bildungssystem, also es wird immer viel dagegen, so pauschal habe ich immer auch von vielen Gründern und sowas, die schießen immer pauschal gegen das komplette Schulsystem und sagen dann irgendwie, das ist alles nicht richtig und funktioniert alles nicht so gut. Ich persönlich, ich habe Schule auch, glaube ich, ein bisschen anders interpretiert. Also viele fragen sich, warum lernen sie keine Steuern, wieso lernen sie nicht dies, wieso lernen sie nicht das? Und es gibt bestimmt auch solide Punkte, wo man selber sagen kann, okay, das kann man ändern heutzutage, gerade was das Schulsystem angeht, rein inhaltlich. Mhm. Aber was ich im Schulsystem sehe, ist, man lernt nicht eine bestimmte Fähigkeit, sondern man lernt, also beziehungsweise man lernt nicht einen bestimmten Inhalt, sondern man lernt die Fähigkeit zu lernen.
Genau.
Und wenn Leute
dann Analysefähigkeit,
ja, so ganz genau. Also wenn sie nachher Parabeln zum Beispiel machen, ja, natürlich sind das oftmals Sachen, womit man nie wieder was zu tun hat, aber man lernt quasi mal über 3-4 Jahre sich mit einem Thema zu beschäftigen, wo man halt vielleicht auch keine Lust drauf hat. Und so wird es im Studium auch sein. Also es gibt im Studium genauso Inhalte, wo man selber sagt, das trifft jetzt nicht das, was ich quasi machen möchte, aber das große Ganze ist halt das Studium, was man halt sich selber vorgestellt hat. Und da gehören halt manchmal auch Inhalte zu, die einfach nicht so viel Spaß machen.
Aber ich glaube, das ist halt auch so ein Ding, wo ich sage, gerade im Unternehmertum geht es ja viel darum, eine Transferleistung in irgendeiner Form zu schaffen. Irgendwas zu schaffen zwischen zwei Welten oder zwischen zwei Fakten oder zwei existierenden Entitäten oder was auch immer. Und irgendwas dazwischen zu schaffen, was dann einen Markt abdeckt oder oder einfach eine Art und Weise abdeckt, etwas zu tun, die so bisher noch nicht abgedeckt wurde. Ne? Das ist ja oft so ein bisschen der Ansatzpunkt, warum man überhaupt zu einer Firma kommt. Ne? Auch wir haben uns gesagt, wie machen wir jetzt Events und haben uns ein eigenes Konzept überlegt und das ist auch noch anders als alle anderen und hat seine Schwächen, auch Stärken, die man dann entsprechend dann schleift und rausbaut und rausfindet. Eines können wir schon mal sagen, das ist ja eine eigene Gin-Marke. Ne?
Ja.
So, und jetzt, das ist vielleicht zum Beispiel so ein Ding, habe ich keinerlei Zugang zu persönlich. Und pauschal hätte ich, wenn du mich gefragt hättest, ist im Gin-Markt noch tatsächlich gesagt, es gibt so viel. Wie kam es dazu? Wie kommst du dazu in einem Markt wie Alkohol, Spirituosen, der ja wirklich voll ist mit allem möglichen Kram, eine eigene Marke zu produzieren?
Also tatsächlich ist das Ganze so ein bisschen auf dem Zufall beruhend. Vielleicht mal ganz kurz vorab gegriffen, ich war selbstständig als Foto- und Videograf als erstes. Das war auch dann der Punkt, wo ich nach 2 Monaten BWL-Studium mein Studium abgebrochen habe und gesagt habe, jo, ich glaube, ich mache das. Und habe dann quasi meine ersten Aufträge die ganze Zeit gehabt und hatte dann irgendwann, glaube ich, so nach in etwa 6 Monaten Selbstständigkeit, wo ich konsequent irgendwas zu tun hatte. Also man ist natürlich im Aufbau, man hat viele andere Projekte wie Website und dies und das und jenes. Und man hat immer was zu tun am Anfang. Und ich hatte dann irgendwann einmal so 2 Wochen, wo ich nichts zu tun hatte, wirklich gar nichts. Und habe mir gedacht, okay, das darf halt nie wieder passieren. Also ich darf nie wieder an dem Punkt sein, wo ich nichts zu tun habe, so, weil das ist Selbstständigkeit, ich muss mich selber versorgen und dementsprechend muss ich halt auch für so Tiefphasen, wie ich jetzt einfach mal nenne, muss ich halt auch irgendwas parat haben. Und ich habe dann quasi 2 Wochen lang konsequent Mails geschrieben. Ich habe komplette Kaltakquise gemacht, ich habe das ganze Gewerbegebiet bei uns in der Stadt quasi mir angesehen und allen Mails geschrieben, aber wirklich personalisiert. Ich habe mir die Webseiten angeguckt, habe mir geguckt, wo ich irgendwo meine Dienstleistung platzieren kann und habe innerhalb von 2 Wochen jeden Tag mir gesagt, boah, ich mache 5 Analysen und die schicke ich raus. Und habe dementsprechend halt auch viele, viele Leute kontaktiert gehabt. Und ein Unternehmen davon war tatsächlich ein IT-Dienstleister und meine spätere Mitgründer von Flöt. Und die haben mich irgendwann eingeladen. Ich habe mich mit denen ein bisschen gequatscht. Die haben dann gesagt, wir finden das cool, was du machst. Irgendwann werden wir auch Fotos und Videos für unsere Website brauchen. Aber haben mir dann auch irgendwann gesagt, so, ja, dauert noch ein bisschen, bis wir eine neue Website machen. Und da hat sich das Ganze wirklich so 4-5 Monate gezogen, habe ich irgendwann einen Anruf bekommen und dann haben die mir 2019 im Februar einen Anruf reingedrückt und haben gesagt, ja, komm mal vorbei, wir haben hier was für dich. Und dann saß ich morgens, ich glaube um 10.15 Uhr im Büro bei denen, die haben ein sehr, sehr schönes Büro gehabt, war ich ein großer Fan von und haben auf dem Konferenztisch da Gläser hingestellt, 10.15 Uhr. Und dann habe ich um 10.15 Uhr da 2 Gins probiert. Einmal klassischen Gin gefrühshoppt und den anderen, das war dann quasi die vorherige Formel von dem jetzigen Flöt, also den wir jetzt quasi auch verkaufen. Das war quasi das Grundprodukt. Und spannend war, die Jungs haben als Kundenpräsent für Weihnachten eigentlich vorbereitet, einen eigenen Gin zu machen. Also sie haben immer so ganz ausgefallene Sachen gemacht und sind dann quasi mit dem Gin als Neujahrsgeschenk gekommen. Hat sich ein bisschen länger gezogen als geplant. Und der kam halt recht gut an, so bei Freunden, bei Kunden. Und die Nachfrage war so hoch, dass die Jungs gesagt haben, okay, wir wollen das machen, aber wir haben gar keine Ahnung vom visuellen Auftritt. Und ich war halt 4 Monate vorher bei denen im Büro und habe denen halt genau das vorgestellt, dass ich für visuelle Inhalte quasi da bin. Und da haben wir das Ganze kombiniert. Ich habe so ein bisschen mein Netzwerk mit reingebracht und haben den Ganzen ein schönes Flaschendesign verpasst. Und dann haben wir quasi Flöt im Mai 2019 gegründet. Wird in in 12 Tagen werden wir 2 Jahre alt. Sehr, sehr cool.
Sehr schön. Cool, also auf jeden Fall Glückwunsch, vor allem, ich weiß gar nicht, ob das so klar ist, aber etwas in den Markt reinzubringen oder am Markt zu platzieren, was dann auch in den Lebensmittelhandel rein soll oder so, ist gar nicht so einfach. Ich meine, heute geht zwar vieles auch über Direktvertrieb, ne, aber du musst schon auf irgendwelchen Plattformen dann gelistet sein. Ne? Wie ist das? Seid ihr auch im Handel oder seid ihr nur online erhältlich?
Also tatsächlich sind wir hauptsächlich lokal tätig. Mhm. Also wir haben auch einen Online-Shop und sowas und versuchen uns jetzt gerade, was das angeht, auch immer weiterzuentwickeln. Also weil es halt auch irgendwie unser Steckenpferd ist in anderen Firmenbereichen. Aber bei Flöte ist halt der Fokus immer auf dem Lokalen gewesen, weil wir kommen tatsächlich aus einer richtigen Bierstadt. Also wir hatten hier wirklich früher Brauereien, es gibt eine Brauereipassage und jeder bei uns in Willich kennt eigentlich so die Brauereipassage und diese ehemalige Bierkultur, aber irgendwann sind die großen Biermarken quasi aus Willich abgezogen. Die gibt es heute noch, aber die sind nicht mehr in Willich. Und wir hatten früher immer in unserer Stadt, also wir haben so 50.000 Einwohner, wir hatten immer die Möglichkeit, ein Präsent irgendwie mitzugeben. Bier. Als das weg war, hatten wir nichts mehr davon. Also es gab dann irgendwie so, ich habe bei unserem Weinhändler im Dorf irgendwas gekauft, aber es war dann halt natürlich ein Wein irgendwie aus Frankreich zum Beispiel. Mhm. Und das war, glaube ich, irgendwie so ein bisschen unsere kleine Mini-Nische, wo wir quasi attackieren konnten, war, wir hatten einen Markt, Kundenpräsente und dass man halt quasi sagt, man verschenkt ein Stückchen Heimat von sich. Mhm. Das war quasi unser Markt und den haben wir quasi dann besetzt und gesagt, okay, wir bringen halt wieder Alkohol und Spirituosen nach Willich, weil das waren wir ursprünglich mal. Und das kam super, super gut an, vor allem, weil unser Gin halt komplett auf unsere Heimat gebrandet ist. Also Flöte, der Name ist quasi ein kleiner Bachlauf bei uns in der Stadt.
Ich hab schon gefragt, wie man auf den Namen kommt, aber cool. Ja, spannende Geschichte. Und ihr hört das und seht das ja. Wir haben es ja wie oft jetzt schon erwähnt, für eigentlich jeder Folge. Schönes Design, gefällt mir gut. Ich finde es mal geil, was mit diesen Flaschen teilweise gemacht wird. Das ist mega cool. Mhm. Aber wir haben das halt in jeder Folge, dass wir am Ende immer wieder das Gleiche sagen, hey, macht einen Test. In dem Fall war der Test zufällig, dass das irgendwie als Kundenpräsent gedacht und dann kam die Resonanz zurück und dann wusste man, man hat was Brauchbares kreiert. Sehr cool. Das ist ja eins von 9 Unternehmen, die du hast. Wo du Teil bist. Ne? Also man muss auch dazu sagen, du bist wahrscheinlich nicht alleinig für jedes einzelne Unternehmen verantwortlich.
Nein, auf gar keinen Fall. Also das würde auch absolut nicht funktionieren, glaube ich. Also müsste man, glaube ich, schon sehr, sehr gut bezahlen und ein sehr starkes Gründungsteam haben, dass man das machen kann. Also dass man halt sagt, das ist meine Idee, ich stelle sofort Mitarbeiter ein und dann gründe ich das nächste Unternehmen. Tatsächlich sind die Sachen, also ich bin ein riesengroßer Verfechter von Lean zu starten. Also ich habe bis heute auf jeden Fall noch keinen Investoren, klassisches Startup, wie man es so kennt aus dem Bilderbuch vom BWL-Studium. Mhm. Alle Sachen sind eigentlich relativ lean gestartet mit relativ, ich sag mal, niedrigen Investments, also niedrigen bis mittleren Investments. Und was ich alles habe, also vieles. Es fing alles an halt, wie gesagt, mit diesem visuellen Marketing-Aspekt, also dass wir quasi diese Foto- und Videodienstleistung anbieten. Ich habe irgendwie auch immer von wir gesprochen, obwohl es oftmals einfach nur ich war. Also in der Anfangszeit war es immer ich, aber ich habe immer gesagt wir. Also ich bin nach außen hin versucht, so groß wie möglich aufzutreten. Ja, das hat dann immer auch den ersten Agenturkunden oder sowas gebracht.
Das ist gut, warum man dann eine GmbH gründet, um größer auszusehen.
Ne? Ja, auf jeden Fall. Aber wobei mittlerweile hinter der GmbH nicht nur ich stecke, das ist halt ganz gut. Das hat sich dann weiterentwickelt. Letztes Jahr tatsächlich ist es erst die GmbH geworden. Und wir haben letztes Jahr quasi dann auch direkt Mitarbeiter eingestellt in der Jimmy Media, auch den Service so ein bisschen, ich sag mal, auf den Punkt gebracht. Also es ist auch relativ schwierig, in Werbeagenturen sich abzuheben, weil jeder bietet irgendwie mal alles an. Jimmy Media war quasi genau das Gegenteil zu machen, sondern zu sagen, proaktiv, wir bieten das nicht an. Mhm. Also wir sind nicht die Richtigen für Logos. So, dafür haben wir keinen Profi da sitzen. Wir haben auch keinen Profi dafür sitzen, dass der Briefköpfe macht. Mhm. So, wir können dir wahrscheinlich so einer stellen, aber halt nicht so auf dem Niveau wie jemand, der sich halt spezialisiert hat auf Printdesign. Mhm. Und wir haben uns halt komplett auf Social Media spezialisiert. Und jetzt kommt, glaube ich, auch der spannende Punkt, wie man dann irgendwie dazu kommt, zu 9 Unternehmen, ist, ich habe, glaube ich, etwas mit der Jimmy Media so geschaffen mit meinem Team, wo ich andere Dienstleistungen abbilden kann und andere Bereiche abbilden kann. Beispielsweise der Grund, warum ich damals zu Flöte gekommen bin und warum die Jungs gesagt haben, sie denken, ich wäre die richtige Person oder Schlüsselstelle, die noch fehlt, ist, weil ich genau diese Dienstleistung, Marketing, visuellen Auftritt und sowas angeboten habe. Und das ist etwas, wo, glaube ich, kein Unternehmen wirklich dran vorbeikommt. Und
absolut. Kann ich ja, das auch, war irgendwie so der Grund. Auch zum Thema Lean Startup und Marketing. Grundsätzlich habe ich, wenn ich jetzt bei Leadbase, ich habe ja bei jedem Unternehmen irgendwie jedes Fettnäpfchen mitgenommen, was geht, bei jeder potenziellen Gründung, die ich hatte. Der größte Fehler, den ich bei der aktuellen Gründung gemacht habe, ich habe relativ viel Budget für die Produktentwicklung aufgewandt, von dem bisschen Budget, was ich hatte. Also ein bisschen im Verhältnis war jetzt nicht wenig Geld, aber trotzdem, weil IT einfach auch irgendwie teuer ist, ne, sich irgendwas bekommen. Ich habe zwar vieles selber gemacht, ne? Wenn ich das nochmal reinrechnen müssen, aber auch ich hätte vielleicht ein bisschen mehr Fokus auf Marketing und Content legen müssen und weniger aufs Produkt. Man muss dazu sagen, jetzt bin ich an einer Position, wo ich schon ein relativ stabiles oder ein sehr, sehr stabiles Produkt habe, was eigentlich in dem Stand, wo wir jetzt sind, gar nicht so selbstverständlich ist. Und das hilft mir natürlich jetzt im weiteren Verlauf, gerade weil ich bin nicht mehr so weit weg davon, dass ich es wirklich skalieren kann mit gutem Gewissen und weiß, dass alle Systeme halten und dass das Ding nicht irgendwie 100.000 Fehler wirft.
Also bist du ja auch genau an der Stelle, wo genau dann die Dienstleistung Marketing einsetzt.
Ne? Ja, genau, aber was ich sagen wollte, ich hätte zumindest mal 30, besser noch 50% des Budgets, was ich in die Produktentwicklung investiert habe, lieber ins Marketing investiert und dafür 3-4 Features weggelassen. Weil am Ende juckt das überhaupt gar niemanden, wie viele Features du hast, was du alle. Klar, wenn du dann im Sales-Gespräch bist, der Kunde fragt, könnt ihr das, könnt ihr dies, könnt ihr jenes. Ist aber eigentlich relativ egal. Ich hätte viel mehr da rein investieren müssen, eine saubere Story zu bauen, einen sauberen Auftritt zu bauen. Also wir haben jetzt vieles nachgeholt mit sehr viel Kraftaufwand und wir hätten auch vieles einfacher haben können tatsächlich. Ich glaube, wir sind jetzt in den nächsten 3-4 Monaten, kommen wir wieder auf eine richtig, richtig gute Spur. Und dann hilft es natürlich, wie gesagt, dieses Produkt zu haben. Nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt irgendwann nochmal ein neues Projekt anfange, ein neues Startup, mache ich als allererstes diese Lean Startup Approach und gucke, dass ich so klein wie nur irgend möglich anfange und dann in erster Linie Fokus auf Marketing und Außendarstellung lege.
Der Grund, wieso ich glaube ich auch ein großer Fan so davon bin, von dem Lean Start, ist halt auch genau der Punkt, weil du hast gerade eben ganz kurz angesprochen, wenn du von einer kleinen Menge anfängst, also in dem sind jetzt nämlich die Testkunden damals von dem IT-Unternehmen, du hast viel mehr Möglichkeiten am Anfang so die richtige Richtung noch zu treffen, weil du kriegst sehr, sehr ehrliches Feedback. Also wenn Facebook zum Beispiel irgendwie 1 Million Nutzer hat und da schreibt einer, jo, ich finde das Feature hier scheiße, dann sagt da keiner, ah, okay, du hast recht, das ändere ich jetzt sofort. Mhm. Wenn du aber 10 Leute hast am Anfang bei Facebook und stellst dir eine Idee Facebook vor und da sagt einer, ich finde das Feature halt nicht gut, dann wird es wahrscheinlich noch direkt am Anfang rausgenommen oder angepasst oder verbessert und das sorgt dafür, dass du, glaube ich, auch einen viel solideren Start nachher hast, als wenn du direkt halt mit viel Kapazität reingehst, weil dann ist die Gefahr halt auch sehr, sehr hoch, dass du viel, viel Geld quasi an den falschen Stellen irgendwie verbrennst. Mhm. Und ich glaube, Lean Startup ist halt das, was mir auch so sehr, sehr viel Spaß macht, weil man halt sehr, sehr nah an dem Produkt grundsätzlich ist. Also egal, ob es eine Dienstleistung ist oder halt wirklich ein physisches oder digitales Produkt, es macht halt am meisten Spaß, finde ich, so mit diese typische Gründergeschichte. Also ich habe, glaube ich, am meisten Spaß auch immer genau an diesen Startpunkten, wo man sich halt hinsetzt und überlegt, wie bringt man das Ganze halt so ein bisschen so Go-to-Market, was ist wichtig dafür, dass es visuell erscheint und dass es halt am Ende des Tages wirklich gekauft werden kann.
Ich habe tatsächlich da auch ein geiles Beispiel aus der Spirituosenbranche. Es gibt nämlich in Hamburg die Testillery Startup.
Kenn ich, ja.
Und ich hatte der Gründer, hatte bei uns im Accelerator einen Vortrag gehalten und hatte mal, ich trinke keinen Alkohol, aber ich hatte richtig Bock auf den Whisky, den jeder sich, weil der ist so gut aufbereitet visuell und auch mit den ganzen, also das ganze Marketing von denen ist so unglaublich gut, dass ich als
komplett, jemand, bin auch großer Fan davon.
Ich als jemand, der gar keinen Alkohol trinkt, sitzt in diesem, nur, er hat ja nur ein paar Sachen gezeigt und ich so, jetzt ein Whisky. Ich habe noch nie, selbst als ich Alkohol getrunken habe, kein Whisky getrunken. Und ich sitze da und denke mir so, geil.
Ja, vor allem die Jungs von Testillery, die haben ja eine Sache gemacht, was auch ziemlich spannend ist. Also sie haben ja sowohl einmal so einen Kalender gemacht, also für Whisky-Fans haben die, glaube ich, damals so einen Weihnachtskalender gemacht, so einen Adventskalender. Und die haben halt nachher auch so Marketingkampagnen gefahren, wie zum Beispiel, die haben einen Rum, der heißt, glaube ich, Popcorn.
Ja, genau. Und, ich liebe Popcorn. Ich habe diesen rumgesehen. Ja. Das ist,
genau. Dann ist es halt komplett aufbereitet und trifft halt genau die richtigen Leute so. Ne? Also ist halt sehr, 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 sehr spannend.
Ja, genau. Deswegen Ich muss sagen, ich glaube, das ist vielleicht etwas, was, also ich kann mir vorstellen, ich bin nicht der Einzige, der eher so ein Hands-on-Typ ist und gerne anfängt, um was zu machen, was zu kreieren wirklich. Also mir macht es ja Spaß, loszulegen, ein Produkt zu schaffen. Ich bin so klassisch Produktentwicklung und habe da sehr viel Fokus drauf. Und ich glaube, ich bin auch in der Lage, gute Produkte zu bauen. Aber, und das ist halt auch was man da mitnehmen muss, man darf halt nicht so arrogant sein, das Gefühl haben, hey, nur weil ich mal ein gutes Produkt gebaut habe, baue ich nur gute Produkte. Ich bin der krasseste von allen.
Ja, auf gar keinen Fall.
Weil nein, das bist du nicht. Punkt. Und das
entscheidet man auch meistens nicht selber. Also es entscheidet halt immer der Markt. Ne?
Das
also,
ist der Punkt, genau. Und wenn du aber wie ich bist oder auch viele andere Leute, die eigentlich eher dieser Umsetzung verfallen sind, hätte ich was gesagt, die haben immer das Gefühl, dass dieses Vertrieb und Marketing und dieses Geschwätz und die quatschen ja nur den ganzen Tag und so, aber das ist so ein bisschen dieses Bild. Du denkst dir, wir machen doch die eigentliche Arbeit und warum kriegen die das große Geld? Und jetzt, wenn du das erste Mal ein eigenes Unternehmen aufbaust oder die ersten eigenen Unternehmen aufbaust und dann lernst du irgendwie verstehen, warum das so ist. Weil es ist nämlich genau das, du musst lernen, deinen Kram zu verkaufen und du kannst noch so gut im Umsetzen sein, wenn das, was du umsetzen sollst, nicht verkauft wird im Voraus von irgendwem, hast du auch nichts zum Umsetzen. Und das musste ich lernen. Also das musste ich jetzt ganz hart lernen und jetzt retrospektiv denke ich mir, schade, dass ich diese Weisheit nicht früher hatte, weil ich meine, es ist ja kein Geheimnis, das kannst du ja überall nachlesen. Aber ich aus meiner Warte, als jemand, der viel umgesetzt hat, hatte einfach diesen Blick nicht. Für mich war diese ganze Vertriebsgequatsche und so und auch dieses, was ich immer noch nicht haben kann, ist dieses, hey, ich kenne den Schwester deines Freundes und ich war der keine Ahnung, Trauzeuge deines Schwagers, was weiß ich. Diese Geschichten, das finde ich Quatsch, immer noch. Ja. So. Ich glaube auch nicht, dass das noch lange Bestand hat, so. Was nicht heißt, dass das Netzwerk nicht wichtig ist, keineswegs, weil so gerade am Anfang, wenn du ein Startup anfängst, ist ein Netzwerk unglaublich wichtig. Das ist übrigens auch ein guter Gradmesser, finde ich. Wenn du dich nicht traust, dein Produkt einem Netzwerk zu verkaufen, dann solltest du es vielleicht niemandem verkaufen.
Also, ja, weil, also ja. Wenn du nicht selber hinterstehst, ne?
Genau.
Ich finde es gerade spannend. Hattest du mal genau so eine Acquisition Acquisition-Try, dass jemand zu dir kommt und sagt, ich kenne dich darüber und das quasi dir in den Mund legt?
Nee, glaube nicht. Also ich habe es in den letzten Jahren durchaus hier und da mal einen ehemaligen Schulkameraden irgendwie gehabt, der mich angeschrieben hat, aber nie mit einer direkten Anforderung.
Ich hatte letztens, war ich in einem Meeting und wir hatten dann gerade ganz kurz Meetingpause und genau in dem Moment hat er angerufen.
Sorry, also außer Versicherung. Jeder meiner Freunde, der eine Versicherung gemacht hat, der hat natürlich bei mir angeklopft. Yeah. Das gehört bei dem ja zum guten Ton, ja.
Ich hatte letztens, wurde ich angerufen und man hat gemerkt, das war ein sehr junger Kerl so. Also ich sehe mich immer nicht jung so, beziehungsweise es war noch jemand, der noch ein bisschen grüner in den Ohren war. Und er war so total proaktiv, aber er hat mich nicht mehr ausreden lassen, als ich rangegangen bin. Also ich kannte die Nummer nicht, bin rangegangen, dann hat der total auf Angriff war der gefühlt und hat mir dann gesagt, wie ich irgendwie den Umsatz skalieren kann und dies und das und jenes.
Und dann war der zufällig von der Vertriebsoffensive von Dirk Kräuter?
Also gefühlt genau daraus, also er ist gerade frisch aus dem Seminar gewesen und ich habe ihn dann ganz kurz gefragt, also ob er wirklich meint, dass er halt so einen Kunden gewinnt. Mhm. Dann hat er auf einmal, war der so total baff, so dass er eine Antwort hat. Und dann meinte er, wieso denn nicht? Erstmal lässt du deinen Kunden nicht mal, also deinen potenziellen Kunden nicht zu Wort kommen. Das ist ja auch eine ganz wichtige Sache, dass man manchmal einfach nur absolut zuhört.
Guter Vertrieb ist in erster Linie zuhören.
Vollkommen. Und genau diese Regel hat er gebrochen. Und da habe ich mit ihm so ein bisschen, also wirklich, das Telefonat ging 45 Sekunden, dann habe ich ihm halt gesagt, dass es halt so nichts wird. Also das war viel zu aggressiv und ich habe so ein paar Sachen, da hat er mich nachher gefragt, wie ich es denn machen würde. Und dann war er so ein Fan so von meiner Vertriebsstrategie. Dann habe ich gesagt, dann muss er mal später nochmal anrufen, so das funktioniert so nicht. Und habe das Gespräch noch beendet. Also war auch der komischste Anruf, glaube ich, was Acquisition angeht.
Ich kann mir, ja, so Anrufe habe ich natürlich auch schon, ne? Irgendwie, hey, du warst doch auf der Messe bei uns und so. Und ich sage, nee, ich war noch nie bei einer Veranstaltung von euch. Und ich sage, okay, aber wir haben es doch da, nein.
Nein, haben wir nicht.
Also gerade auch so, wenn so Telekom-Leute, Telekom sind immer mega penetrant.
Ja.
Und ich muss sagen, neulich habe ich es geschätzt, dass sie so penetrant waren. Ich habe sowieso neulich festgestellt, dass ich ein bisschen ambivalent bin, weil wenn es um Dinge geht, wie, keine Ahnung, neueste Apple MacBook oder was auch immer, da braucht mir niemand irgendwas verkaufen. Da möchte ich auch gar nicht, dass mir irgendwer irgendwas anruft und mir irgendwas andrehen möchte, weil da kenne ich mich halt 100% aus.
Klar.
Jetzt habe ich Büromöbel gekauft. Da kenne ich mich nicht aus. Ich hatte auch keine Zeit, mich da einzuarbeiten. Ich war froh, dass es einen Verkäufer gab, der mir, vielleicht habe ich jetzt mehr ausgegeben, aber ich habe einen geilen Stuhl, ich habe keine Rückenschmerzen, ich habe einen höhenverstellbaren Tisch jetzt. So das Dinge, die hätte ich so nicht gekauft oder hätte ich auch falsch gekauft, wenn ich es im Internet gekauft hätte. Da war ich ganz froh, dass ein Vertriebler mir da irgendwie diese, nicht angedreht, aber mir das halt verkauft hat. Also ab und zu, ich bin da ein bisschen ambivalent. Es gibt so Dinge, gerade wo ich mich nicht so auskenne, da möchte ich gerne einen Verkäufer, der mir das verkauft. Aber grundsätzlich möchte ich immer das Gefühl haben, ich habe selber die Entscheidung getroffen.
Ja, am Ende des Tages ist ja nichts anderes, als dass du genau in der Position den Need hattest des Produktes, aber du keine Knowledge hattest. Und das Wissen quasi kam ja in dem Fall von dem Verkäufer, der sich im besten Fall, wo man darauf vertraut, er kennt sich damit aus und der versucht mir jetzt, das natürlich zu verkaufen irgendwo. Ja. Aber wenn er halt Argumente bringt, die du nicht hast und wo du auch nicht gegensteuern kannst, weil das nicht dein Markt ist, dann ist das, glaube ich, nur so eine emotionale Entscheidung, ob du bereit bist, halt die Summe auszugeben. So, wenn du sagst, die Argumente sind valide.
Ja, absolut. Wobei, das ist auch mal immer schwierig. Ich selber frage auch gerne, was denn ihr Budget so. Aber das steht mal so ein bisschen im Clash mit dem Sparwahn, den der Mensch ja so von Natur aus quasi inne hat. Mhm. Von daher ist es schwierig, ne? Also grundsätzlich, wie du sagst, man sollte Fragen stellen, man sollte verstehen, was ist der Need und wie können wir den lösen. Und grundsätzlich, früher gab es ja immer dieses, so ein guter Verkäufer kann irgendwie Scheiße zu Gold machen oder so. Das ist so ein Bullshit. Also wirklich, es gibt nichts Falscheres. Ein guter Verkäufer weiß, dass er keine Scheiße verkaufen sollte. Und wenn ich mit einem Kunden spreche, ja, und wenn ich mit einem Kunden spreche und merke, hey, unser Produkt ist das falsche Produkt, dann verkaufe ich das nicht. Dann, und das ist halt auch wichtig im Vertrieb, finde ich, um deinen Aufwand gering zu halten. Einfach am Anfang direkt feststellen, sind wir hier richtig oder brauchen wir gar nicht jetzt weiterreden. Ne?
Aber das ist ja sowieso die Sache, also wo du sagst, Aufwand gering halten. Hab ein gutes Produkt, was im besten Fall sich einfach erklären lässt.
Ja,
ja. Brich das runter, deine Dienstleistung auch. Das war auch zum Beispiel am Anfang, als wir Jimmy Media quasi versucht haben zu definieren. Also was ist Jimmy Media? Ich habe irgendwann gesagt, ja, wir sind halt nicht alles. Also wir sind keine klassische Werbeagentur, wir sind halt einfach Spezialisten in dem und dem Bereich. Also wir sind Digitalmarketing, dafür sind wir gut. Mhm. Aber wie gesagt, wir sind falsch in den anderen Märkten. Und wenn man das auf den Punkt bringt und jemandem sagen kann, nee, das sind wir nicht oder das sind wir auf jeden Fall, dann kommst du, glaube ich, auch schneller dazu, dass ein Kunde dein Service versteht und auch vielleicht deinen Mehrwert versteht gegenüber anderen Konkurrenten, Mitbewerbern.
Ja, ja. Ich würde mittlerweile sogar fast so weit gehen und ich bin mitten in diesem Prozess gerade. Wir haben jetzt ein Pitch-Deck gemacht und im Pitch-Deck musst du quasi alles, was du tust, auf so ein paar Folien runterbrechen. Und das ist unglaublich schwierig. Vor allen Dingen, es ist nie zu Ende. Also du kannst immer wieder refinen und neu machen und wir haben jetzt unglaublich viel Arbeit reingesteckt. Und Monate sind wir schon dabei, irgendwie ein Pitch-Deck zu bauen. Und es ist nur das Pitch-Deck für Investoren, ne? Für Kunden und ähnliches machen wir noch neu. Irgendwann kriegt man eine Routine. Aber ich kann halt, seit wir gestartet sind vor einem Jahr, jetzt erst so langsam kurz beschreiben, was wir tun und schnell beschreiben, was wir tun. Es wird dann immer noch ein bisschen detaillierter und noch zu ausführlich, wenn mich wer fragt, was uns denn unterscheidet von den anderen, weil da muss ich es ein bisschen weiter ausholen. Grundsätzlich fällt es mir mittlerweile deutlich einfacher und die Gespräche werden auch deutlich besser. Ne? Also ne, dadurch, weil ich jetzt langsam ganz genau weiß, was wir können und was wir auch nicht können. Ne? Und damit bin ich dann auch offen und transparent, weil das ist sowas, was ich persönlich für mich auch, um mir selbst treu zu bleiben, immer brauche, ne? dass ich selber transparent bin. Ich bin da ganz der Ansicht, dass man nicht jeden Kunden akquirieren kann und auch nicht muss, weil man nicht für jeden Kunden das perfekte Produkt hat.
Auf jeden Fall. Also es erspart dann, glaube ich, auch ziemlich viele Kopfschmerzen. Also man möchte auch, glaube ich, nicht immer mit jeder Anfrage direkt irgendwie direkt neue Geschäftsbeziehungen eingehen. Also ich glaube, manchmal ist es halt auch wichtig, glaube ich, auf sein Bauchgefühl zu hören und einfach dann zu sagen, das soll nicht sein.
Und es ist für am Ende, wenn ich einen Kunden habe, von dem ich von vornherein weiß, das wird ein Scheißprojekt, dann ist es das Geld nicht wert irgendwann. Also
die Frage ist, dann kannst du deine Qualität halten. Also
ja, auch
wenn
das,
du mit einer schlechten Motivation rangehst oder mit einer falschen Motivation. Ich habe das auch, glaube ich, in den letzten 3 Jahren, ich glaube, 2-mal gehabt. Bei einem Kunden hatte ich, beziehungsweise bei einem ehemaligen Kunden, muss man auch dazu sagen, hatte ich ein schlechtes Bauchgefühl am Anfang. Und das Endergebnis davon war, irgendwann von jetzt auf gleich hat er seine Rechnung nicht bezahlt. Und dann hast du eigentlich genau dieses Bauchgefühl irgendwo bestätigt, also wo du immer sagst, irgendwo ist was faul, also das, was der Kunde dir erzählt, was er ist und was er kann. Und
wenn Kunde zu viel quatscht und wenn Kunde dir zu viel verspricht von irgendwelchen zukünftigen Aufträgen und Netzwerk, was er hat oder so, Vorsicht. Hatte ich genauso Anfang letzten Jahres und dann am Ende ist das alles in die Binsen gegangen.
Daraus lernt man halt auch, ne? seine Sinne so ein bisschen zu schärfen.
Vor allen Dingen, gerade wenn du so ein bisschen ältere Unternehmer hast, und du bist halt, kommst als junger Kerl, versuchen sie dich auch irgendwie ein Stück weit einfach zu verarschen, weil die sehen, den Jungen, den nehme ich aus. So. Und machen dann einen auf ehrenvoller Geschäftsmann. Das ist halt etwas, wo ich daraus gelernt. Ne? Das ist halt auch ein bisschen, geht aber ein bisschen ins Pricing, ne? Wenn du sagst, hey, das ist der Preis, dann ist das der Preis. Und wir können gerne drüber sprechen, ob wir ein bisschen mehr Leistung reinmachen, aber das ist das, was du erstmal bezahlen musst. Und lasst euch nie drauf ein, irgendwelche zukünftigen Versprechen und dann gibt es Folgeaufträge, desto mehr davon kommt, desto unwahrscheinlicher ist es.
Ja, vor allen Dingen auch niemals den Preis daran anpassen. Ne? Also, wenn jemand sagt, Folgeaufträge sagst du gut, dann können wir beim Folgeauftrag über den Preis sprechen.
Ja, genau.
Also niemals beim ersten Angebot.
Guter Tipp auf jeden Fall, ja. Genau. Jetzt verstehe ich das richtig. Das heißt, du hast dein Jimmy Media und bist damit quasi mit vielen verschiedenen Unternehmen in Kontakt gekommen und bist wahrscheinlich dann als Marketinganteilshaber dann quasi mit eingestiegen.
In den meisten Bereichen schon. Also es kommt immer aufs Projekt an. Also wie gesagt, es sind insgesamt, glaube ich, 9 Unternehmungen. Es gibt manchmal, ist es so, eine Unternehmung hat 2 verschiedene Dienstleistungen, also beziehungsweise ein Dienstleistung, ein Produkt beispielsweise. Aber in den meisten Fällen bin ich halt genau für diesen Bereich quasi zuständig. Also ich bin meistens für den visuellen Auftritt von den Unternehmen zuständig. Es gibt dennoch halt, bei Flirt war es halt der Beweggrund. Mittlerweile verschwimmen da manchmal so die Linien, für was man zuständig ist, weil wir halt im Gründerteam sehr, sehr viel einfach uns gegenseitig zuspielen und die Verantwortungen da auch gerne mal nochmal ein bisschen nicht so ganz klar haben, damit halt auch Dinge, wenn zum Beispiel im Projekt bei der IT viel, viel los ist, dann übernehme ich manchmal Sachen, die eigentlich nicht mein Part sind im Marketing, aber dafür sorgen, dass zum Beispiel eine Deadline eine Woche früher zum Beispiel beendet werden kann und dann halt nicht sich unnötig in die Länge zieht. Für die meisten Fälle auf jeden Fall.
Ja, was mache ich fertig?
Also für die meisten Fälle bin ich definitiv für diesen Marketing-Teil. Das ist, sage ich mal, meine Expertise, die ich mir selber so angeeignet habe, wo ich gut drin bin. In einem Projekt bin ich zum Beispiel auch nur für den Finanzbereich tätig.
Okay, warte mal, also mit deinem BWL-Hintergrund quasi, oder was?
Genau, also wir haben es gerade eben, glaube ich, sogar ein bisschen geskippt. Also ich wollte damals studieren, habe dann auch studiert an einer anderen Universität, habe tatsächlich 2 Monate BWL studiert, das ist mein BWL-Hintergrund. Aber
ja, du hattest das eben gemacht, ja.
Genau, der Hintergrund ist eigentlich, ich habe das Gefühl, ich kann mich relativ gut in Zahlen reinfuchsen, weil ich mich, was das angeht, habe immer sehr viel damit beschäftigt habe und dementsprechend.
Das ist ja dieser kaufmännische Part, muss ich sagen, der geht mir auch ein bisschen ab. Gerade am Anfang von einem Startup ist es sehr lästig, aber es ist unglaublich wichtig da vom Fleck weg. Ich habe bis heute meine Buchhaltung nicht sauber im Griff. Ständig muss meine Steuerberaterin hinter mir hinterherlaufen. Das tut mir so leid. Weil natürlich daran, dass ich in unglaublich viel operativen Geschäft da drin hänge. Und natürlich dann irgendwie ist gerade am Anfang irgendwie Geld verdienen immer vor allem geht. Wenn ich saubere, vernünftige Systeme hätte. Mein Problem ist so ein bisschen, wenn jemand Finanzbuchhalter ist, Controller oder so, der kann nicht schlafen, wenn er das Gefühl hat, er kennt nicht jede Zahl. Ich habe das nicht. ich habe oft so, überschlage, es sollte aufgehen. So. Und das ist nicht gesund.
Also ich habe es tatsächlich so, dass ich, ich glaube, ganz gute Buchhaltungsprogramme benutze. Bei manchen Projekten bin ich auch nicht quasi der Buchhalter. Also da haben wir dann jemanden eingestellt, der das zum Beispiel übernimmt. Da bin ich dann halt auch nicht dafür zuständig. Aber in den Bereichen, wo ich mehr Anteile quasi auch habe, zum Beispiel Jimmy Media, wo ich alleiniger Anteilseigner bin, da ist das zum Beispiel so eine Sache, da mache ich fast alles selber, was Buchhaltung angeht, Angebote kalkulieren und auch Einkäufe und Co. Aber es gibt manchmal so Situationen, wo ich einfach so eine Bestätigung quasi nochmal brauche, dass ich es gerade kann. Und wenn du halt alleine Anteilseigner bist, dann kannst du nicht zu einem Mitarbeiter geben, kann ich das jetzt? Oder das ist eher schwierig. Ja, 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 ja. Da ist dann tatsächlich mein Sparring-Partner eigentlich meine Steuerberaterin. Also ich rufe dann an und bespreche das mit ihr durch. Sie schaut sich dann auch nochmal selber die ganze Buchhaltung an und sagt dann, jo, das geht oder das geht nicht. Meistens habe ich dann immer viel zu viel Angst, die sehr unberechtigt ist. Aber ich bin, was das angeht, halt sehr vorsichtig. Also es kommt vielleicht auch so ein bisschen daher, dass ich alles so autodidaktisch gemacht habe und nichts fest in der Hand habe, dass man halt immer so eine gewisse, also das Thema Sicherheit ist ja in Deutschland immer sehr, sehr groß. Also jeder möchte irgendwie das Gefühl haben, man ist sicher, die Eltern wollen, dass das Kind ein sicheres Dasein hat. Und dafür ist ja meistens auch natürlich sowas wie ein Studium oder eine Ausbildung und sowas genau das Richtige. Und dadurch, dass ich das nie hatte, also im Sinne von, ich habe einen Abschluss in der Tasche und ich kann zu jedem Zeitpunkt jetzt einfach arbeiten und gutes Geld verdienen, ist es halt für mich immer so eine gewisse Grundunsicherheit, die, glaube ich, mich so ein bisschen verfolgt, wo ich super mit klarkomme, die mich auch super motiviert, aber in so Sachen wie Investitionen, wo ich manchmal ein bisschen scheu bin, glaube ich, also wo ich manchmal auch gar nicht ganz den Erfolg des Unternehmens gerade sehe, sondern einfach nur, oh, wenn das jetzt passiert, dann ist der und der Kontostand zum Beispiel jetzt gerade erreicht und das möchte ich eigentlich nicht, weil ich so eine emotionale Grenze habe, dass dieser Kontostand nicht unterboten wird. Obwohl dann die Steuerberaterin sagt, ey, schau doch mal, was du gemacht hast. Also das Unternehmen ist nicht mal ein Jahr alt und du hast das Stammkapital ums X-fache vermehrfacht und also du kannst das locker machen. Mhm. Aber für mich ist es halt so, ja, das ist aber ein Rückschritt. So. Und ich habe immer das Gefühl, jedes Unternehmen muss halt so runter, so hochgehen, dass man ganz manchmal diesen Sparring-Partner einfach braucht, der einfach sagt,
du machst. Glaubst du das? Glaubst du, das Unternehmen muss immer hochgehen?
Ich wünsche es mir. Also ich glaube es nicht, nein.
Ich frage mich das oft bei der Wirtschaft. Warum, wenn Apple genauso viel Gewinn macht, wie schon die abnormal hohe Zahl letztes Jahr, ist das an der Börse schlecht und wird dann gesagt, weil halt nicht dieses ständige Wachstum da ist.
Ja.
Und ich denke mir mittlerweile, also wenn ich konstant Gewinne einfahre und vielleicht ein bisschen Wachstum bei ist, aber auch selbst wenn nicht, bei mir scheinen sich da die Geister, ich habe da auch keine Lösung für, ne? Aber ich denke mir immer so, ich habe das im BWL-Unterricht damals schon im Studium nicht verstanden, weil ich dachte, können nicht alle wachsen, das funktioniert nicht, das kann logisch nicht aufgehen. Und mein BWL-Lehrer war da damals eigentlich anderer Meinung, aber wir sehen es ja, es geht nicht auf, ne? Dieses ständige Wachstum, es geht zulasten von allen möglichen Dingen. Es kann halt auch nicht sein, dass, aber ich bin auch so ein bisschen, dass ich sage, hey, nur weil ich mein Geld irgendwo liegen habe und nichts dafür tue, daran Geld zu verdienen, ist eigentlich, weiß ich nicht. Ne? Ist genauso wie mit Grundstücken. Jemand, der in Hamburg vor 30 Jahren ein Grundstück gekauft hat, könnte sich das heute gar nicht mehr leisten, aber hat jetzt diesen Wertgewinn dafür, dass er da auf diesem Grundstück rumgesessen hat.
Vielleicht sehe ich das ein bisschen zu blauäugig, aber ich glaube, es geht immer um den Andrang an diesen Anteilseigner. Also wenn du beispielsweise Apple hast, vor 10 Jahren gab es viel, viel mehr Mitbewerber auf dem Markt, zum Beispiel von Smartphones. Also heute habe ich das Gefühl, es gibt vielleicht noch drei.
Also drei relevante, ja.
Drei relevante, also ja. Huawei hatte eine Zeit, also Huawei, richtig ausgesprochen wird es ja Huawei, so wenn Huawei zum Beispiel in Deutschland war, gab es auch eine sehr, sehr große Phase, aber selbst die sind weniger geworden.
Ja, so, weil die halt kein sauberes Android mehr haben, ne?
Genau, dann gab es Samsung, klar, und vielleicht jetzt noch gerade neu dabei, so Xiaomi, und es gibt noch ein paar Sony Ericsson und LG-Handys oder sowas, aber...
Ja, LG hat auch eingestellt, tatsächlich, vor ein paar Wochen.
Genau.
Ja, aber es gibt noch OnePlus zum Beispiel, die sind sehr erfolgreich, Google mit seinen eigenen Handys, es gibt schon noch Auswahl. Ne?
Es gibt auf jeden Fall die Auswahl, aber die Monopolstellung zum Beispiel von Apple gegenüber anderen, die nimmt halt einfach nach und nach zu. Also wenn einer gefühlt das erste Apple-Produkt sich irgendwann mal kauft, habe ich das Gefühl, die werden wie in so einen Sog gesogen und sind dann halt in diesem Apple-Universum. Ja,
wobei es auch reichlich Leute gibt, und ich kenne selber reichlich Leute, die halt kein iPhone benutzen, weil es einfach nicht zu denen passt. Also es gibt halt genug Leute. Klar. Und von den Marktanteilen her ist Android bedeutend weiter verbreitet als iPhone. Also jetzt, wenn du das einzelne Gerät anguckst, und dann hat natürlich unglaubliche Verkäufe, weil während Samsung irgendwie 50 Modelle hat, verkauft Apple halt nur 4 oder 6 mittlerweile, weiß ich gar nicht.
Ja, ja, klar.
Das ist schon noch anders, ne? Aber was ich sagen will, ist halt für mich so, dieses ständige Wachstum kommt halt mit einem Kostenfaktor daher, und wenn das zulasten von Umwelt oder ähnlichen Dingen geht, dann ist es nicht okay. Und nur weil Shareholder Value vor allem ist halt das geht halt nicht. So, ne?
Nein, auf gar keinen Fall. Also ich glaube, diese ganze Grundthematik und sowas liegt so ein bisschen in der Natur des Menschen. Also zumindest rede ich mir das immer so ein. Ich glaube, jedes Individuum und jeder Organismus ist irgendwie bestrebt zu wachsen, also in jeder Hinsicht. Und ich glaube, so ist es halt dann nachher auch. Also das, ich habe immer früher gehört, wer nicht wächst, der stirbt. Also
ja, ich habe auch immer gesagt, ne, Stillstand ist gleich Rückschritt. Aber die Frage ist, muss das immer heißen mehr Umsatz oder kann das mehr heißen, kann das einfach heißen mehr Einfluss, mehr positiven Einfluss zum Beispiel?
Klar.
Wir haben ja für Länder das Einzige, was, wo wir Erfolg von Ländern aktuell dran bewerten, ist ja Bruttosozialprodukt. Ja, und ja. Eigentlich gibt es viel, viel andere Dinge, die in einem Land wichtig sind, die eigentlich herangezogen werden müssen. Und vielleicht müssen wir auch bei Firmen dahin gehen, dass wir da andere
sehr, sehr spannender Ansatz.
Komplett davor. Lass uns mal noch ein bisschen weitermachen. Eine Sache, die mich interessiert, ist, wie sieht dein Alltag aus? Mein neues Unternehmen ist jetzt einiges, klingt das erstmal viel, wenn ich dich richtig verstehe, hast du bist du nicht aktiv operativ überall tätig, richtig?
Außer in der Holdinggesellschaft in allen aktiv.
Okay.
Also in allen.
Wie jongliert man das dann so im Alltag?
Also wir müssen vielleicht operativ nochmal definieren, weil operativ ist für mich jetzt nicht, dass ich derjenige bin, der Einzige ist, der die Fotos zum Beispiel schießt, sondern man gerät schnell in so eine Management-Supervisor-Funktion, wo man auf einmal anfängt, eher Aufgaben quasi zu delegieren und die halt quasi zu kontrollieren und einzuholen. Zum Tagesablauf, ich stehe sehr früh auf. Also in den meisten Fällen ist das so 4.30 Uhr, für die meisten Leute früh. Und fange dann eigentlich meistens an, erstmal mich ein bisschen mit mir selber zu beschäftigen. Also da, wo ich noch Zeit habe quasi, wo ich noch kein Handy klingeln habe und sowas, ist das quasi der Start. Mhm. Und dann, wenn die Unternehmen quasi anfangen zu arbeiten und auch die Mitarbeiter anfangen zu arbeiten, dann fängt es eigentlich quasi an, dass man aktuell halt auch viel telefoniert, natürlich aufgrund von Homeoffice. Also da funktioniert vieles über Calls. Die Kommunikation mit allen Unternehmen gleichzeitig, würde ich sagen, ist darauf runterzubrechen, dass ich halt überall auch Schlüsselpositionen habe. Also ich weiß zum Beispiel, dass wenn ich bei der Jimmy Media bin, dann rufe ich zum Beispiel Arjen an, also ist unser Projektmanager, und ich weiß zum Beispiel, dass ich über alles geupdatet werden kann oder er sich darum kümmert, dass ich geupdatet werden kann von Mitarbeiter XY. Mhm. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wenn man viele Unternehmen hat, dass man genau solche Schlüsselpositionen hat, also dass man nicht überall quasi die
Position... Also Schlüsselfiguren, ne? Nicht nur die Position, also Schlüsselposition besetzt hat, meinst du dann, ja.
Genau. Ja. Also dass man auf jeden Fall einen Ansprechpartner hat, der die eigene Arbeitskraft, also in dem Sinne mich in diesem Unternehmen irgendwo ersetzt und diese Delegation von Aufgaben übernimmt. Also bei manchen Firmen ist das nicht relevant, also weil die Firma einfach nicht so riesengroß ist. Also 9 Unternehmen klingt immer, als hätte ich irgendwie 9 GmbHs. So ist es natürlich auch nicht. Da sind auch GbRs dabei, es sind auch eine Einzelunternehmung dabei, also die ich selber noch mache, wo es gar nicht relevant ist, eine Organisation für zu gründen. Aber das ist natürlich auch eine Unternehmung, die irgendwie gegründet werden muss. Und die Hauptsache
9 klingt doch besser als 8, ist einfach so.
Klar, super. Also 9 Unternehmungen kann man es wahrscheinlich eher nennen. Ja. Es ist auf jeden Fall so am besten, wenn man nicht alles selber macht. Also irgendwann kommt auch der Punkt, da geht es gar nicht. Ich habe einen Mentor und ich habe mit meinem Mentor mal über genau dieses Thema telefoniert und ich habe mit ihm darüber gesprochen. Ich habe ihn gefragt, wie schaffst du das quasi an vielen Sachen beteiligt zu sein? Also er ist auch mit einer Beteiligungsgesellschaft in vielen Projekten. Ohne dass du quasi mehr Stunden am Tag brauchst. Und seine Antwort hat mir damals sehr, sehr viel Inspiration gegeben, glaube ich, auch für meine eigenen Unternehmungen. Und es war, beteilige dich im besten Fall nur an Unternehmen, wo du selber den Service, den du quasi mit reinbringst oder die Expertise mit reinbringst, auch abbilden kannst in deiner Struktur. Mhm. Also genau das, was ich gerade am Anfang besprochen habe, ist, wenn ich quasi zuständig bin für Marketing und visuellen Auftritt, dann beteilige ich mich manchmal im Unternehmen und nehme das quasi mit bei mir ins Team mit rein und das ist dann mein Investment. Also mein Investment ist dann quasi die Löhne von meinen Mitarbeitern und die Zeit, die wir quasi in der Stelle in dieses Projekt reinstecken, was uns erstmal keine direkte Rechnung bezahlt. Aber am Ende des Tages können wir das Projekt quasi mit unserer internen Dienstleistung in der Jimmy Media zum Beispiel ablichten. Mhm.
Ja, verstehe ich. Aber gut, klar, so ist es ja gedacht. Ne, wir machen ja auch, wir haben ja unter anderem ausgegründet, um die Software von der Dienstleistung zu trennen, was natürlich heißt, dass ich dann auch Dinge umschichte. Ich muss auch sagen, ich habe aus meiner GmbH heraus vieles vorfinanzieren müssen, dann bevor die andere Gesellschaft da war und. Also klar, das verstrickt sich fast schon automatisch irgendwie. Für Buchhaltung ist das der Horror. Vor allen Dingen, irgendwie, wenn du dann anfängst, irgendwelche Darlehen dann durch die Gegend zu reichen, dann musst du für jeden Scheiß Darlehensvertrag aufsetzen und das ist eine Katastrophe. Mittlerweile bin ich dazu übergegangen, dass ich zwischen allen Entitäten einfach nur noch Rechnung schreibe. So. Also gesehen habe ich auch 3 Unternehmungen. Mit der Holding sind es 4. Ja. Was summiert sich schnell. Von daher, man hat es gar nicht vor Augen. Ne? Man arbeitet in so viel Kram, es ist und dann irgendwie auf einmal ist das Jahr vorbei, du hast auf einmal 4 Unternehmen, es ist, ihr kennt das.
Ja, also letztes Jahr ist bei mir auch ziemlich schnell gegangen. Ich bin letztes Jahr Jahr 2020 gestartet mit meiner Beteiligung bei Flirt und mit meiner Einzelunternehmung. Und ich glaube, Anfang Januar haben wir noch eine Gesellschaft gegründet in Hamburg, aber mit denen, die dann dazwischen gegründet worden sind, waren wir dann halt schon bei, ich glaube, 8. Hm. Und dann im März oder sowas kam, glaube ich, noch die 9 jetzt dazu. Also,
naja, spannend.
So entwickelt sich das.
Okay, aber ich verstehe, dein Fokus-Business ist aber eigentlich am Ende Jimmy Media und die dann ist es quasi so ein bisschen noch nicht deine Holding, aber das ist so das, was bei dir am Ende über allem schwebt, weil es deine Marketing-Expertise quasi in Unternehmensform darstellt. Ne?
Genau, also die Jimmy Media selber, wir sind, glaube ich, jetzt zu 7. Mhm.
Und also, über alle Unternehmen hinweg?
Das kann ich gerade gar nicht aktiv sagen. Auf jeden Fall unter 100, aber wir sind, ich würde mal sagen, so über zwischen 50 und 100.
Okay, crazy.
Also irgendwas so dazwischen. Es kommt immer darauf an, was man da sieht. Also es gibt zum Beispiel Freelancer, die haben natürlich keinen Arbeitsvertrag, aber die sind so fest quasi in Projekte involviert, dass man dann nachher sagt, okay, die sind
wie... Muss natürlich aufpassen mit Scheinselbstständigkeit und so ein Kram. Das kann so
sein. Also, wenn man noch ein Unternehmen hat, kann man das auch dribbeln.
Das Finanzamt hört dir nicht zu. Nein. Natürlich.
Kleiner Spaß.
Eine Idee, eine Gedanke, den ich, sind wir ja auch im Skript drin, ganz interessant fand. Wenn man ständig neue Projekte dazu holt, kann man sich doch darin verlieren? Also ich bin selber jemand, der ständig Neues angefangen hat. Die ganze Zeit. Ich bin das erste Mal in den letzten Jahren, dass ich wirklich meinen Fokus habe. Und selbst da habe ich 3-mal irgendwie den Fokus gewechselt. Weil es aber eher aus der geschäftlichen Notwendigkeit als aus reiner Willkür. Aber ich habe unglaublich vieles schon angefangen, gerade in meinen 20er Jahren. Ich weiß nicht, wie viele Dinge, die ich hätte zum Startup gründen wollen, ich angefangen habe. Am Ende war es bestimmt 7, 8, 9, 10 Geschichten. Von der Sport-App über eine Büro-Dokumentenmanagement-Software und allem Kram. Ne? Ich fand dann deswegen diese Frage ganz gut. Ich meine, das Gründertum wird jetzt gehypt. Alle haben irgendwelche Projekte. Wie gesagt, es wird, glaube ich, auch ein Stück weit glorifiziert. Ich kann immer noch wieder Elon Musk zitieren, der da in den Studenten, Gruppe von Studenten gefragt hat, auf die Frage hin, was er Gründern raten kann, sagt er, lass es sein. finde ich sehr, sehr gut. Aber es kann halt anders auch laufen, ne? Der Martin von Fashion Cloud zum Beispiel. Fashion Cloud war sein erstes Ding, was er versucht hat zu gründen und hat es gut geschafft. Wir hatten ja den Max von Mara auf dem Podcast, das gleiche Spiel. Der war gar nicht irgendwie scharf aufs Gründen, aber die hatten halt irgendwie eine Möglichkeit gesehen und sind ins kalte Wasser gesprungen und haben das aber mit sehr viel Bedacht gemacht, ne? Es wirkt alles sehr reif, was die tun, finde ich. Also da auch nochmal Kompliment an die Jungs von Mara. Aber wie siehst du das? Kann man sich verlieren? Kann man zu viel irgendwie machen? Weil 9 Projekte sind das ja für dich dann so gesehen. Oder 8 Projekte, ich weiß nicht, ob deine Holding auch zu den 9 Unternehmen zählt, aber.
Ja, die hat ja eher weniger zu tun, sage ich mal.
Ja.
Ich kann den Ansatz grundsätzlich komplett verstehen. Also, dass sich auch viele, glaube ich, verlieren würden. Und ich glaube, bestimmt auch die eine oder andere Phase, wo ich das selber auch getan habe. Also, wo man. Wir haben vorhin ganz am Anfang über das Thema Struktur gesprochen. Mhm. Und ich glaube, das ist fast immer das Schwierigste, dass man sich selber auf dem richtigen Gleis quasi hält. Also wenn du jetzt quasi sagst, ich mache jetzt Flirt, dann musst du in dem Moment der Spirituosenhersteller quasi sein. Mhm. Und wenn du in einem anderen Unternehmen bist, dann musst du halt quasi wieder ins andere switchen. Also
auch vom Gesetz her übrigens. Ne? Also wenn du Geschäftsführer oder in einer geschäftsführenden Position eines Unternehmens bist, bist du gesetzlich dazu verpflichtet, im Interesse des Unternehmens zu handeln.
Komplett.
Ja? Ja. Und das heißt halt auch, dass, wie du sagst, wenn du gerade im Flirt-Bereich unterwegs bist, bist du Flirt und dann musst du in dem Moment auf Flirt die Entscheidung treffen und nicht für irgendwelche anderen Firmen, die du hast und musst dann halt auch die Augen offen halten, ne? Stichwort Compliance und Interessenskonflikte und so, dass das alles sauber bleibt. Ja.
Also für mich ist manchmal einfach so die Phase, also ich hab manchmal so Phasen, aber die kriege ich relativ schnell, glaube ich, in den Griff, wenn ich das selber merke, dass ich halt am Switchen bin zwischen den Projekten. Also ich bin quasi am Arbeiten gerade für Flöt und merke dann auf einmal, es kommt ein Anruf rein für Jimmy Media und ich gehe sofort ran. Dann merke ich, glaube ich, relativ schnell während des Telefonats schon, eigentlich hätte ich gar nicht rangehen sollen, weil ich bin jetzt gerade in diesem Moment einfach nicht verfügbar für die Jimmy Media. Das fällt, glaube ich, vielen, die in so Anfangspositionen sind, immer sehr, sehr schwer zu sagen, also einfach mal Nein zu sagen, so, weil viele haben immer das Gefühl, wenn sie nicht sofort quasi verfügbar sind für alles, dann läuft irgendwas nicht richtig. Aber ich finde, genau dann läuft alles richtig, wenn du nicht immer verfügbar bist. Also wenn du dich quasi fokussierst auf das Projekt, wo du jetzt gerade quasi tätig bist, funktioniert das, glaube ich, ganz gut.
Ich habe das ganz viel die letzten Wochen auch gehabt, tatsächlich. Also exakt das, dass ich...
Das Switchen?
Ja, ich ständig, den ganzen Tag. Also ich habe jetzt gerade irgendwie sechs Themen, die ich gleichzeitig bearbeiten muss. Teilweise die interne Entwicklung, teilweise dann Kunden, dann noch andere Kunden aus der Freelancerschaft. Dann, ne, also das ist schon sehr viel. Und dann, wenn du dann versuchst, allen immer gleich gerecht zu werden, da hast du verloren. Keine Chance. Also
ein kleiner Tipp, den ich quasi an der Stelle mal vielleicht auch für die Zuhörer geben kann, ist, ich habe ein Buch gelesen dafür, was mir relativ gut geholfen hat, das Ganze irgendwie in den Griff zu bekommen. Das war Time Horizon, also das Time Horizon Prinzip von Dr. Julian Hosp. Sehr spannendes Buch, das quasi auch belichtet, wo man oft auch sehr, sehr viel Zeit verschwindet. Und ich habe mich an sehr, sehr vielen Positionen in dem Buch, als ich das gelesen habe, immer wieder gefunden. Und bei manchen Sachen war ich nicht d'accord, aber ich glaube, bei den Grundpfeilern dieses Buchs gab es zum Beispiel einmal den Tipp, schalte die Benachrichtigung in deinem Handy aus. Mhm. Also sorge quasi selber dafür, wann du verfügbar bist, wo du quasi rangehen möchtest auch. Und ich habe dann nachher irgendwann nachts irgendwie den Entschluss entfasst, so, ich mache alles weg. Also ich habe keine WhatsApp-Benachrichtigungen oder manche Apps habe ich auch komplett gelöscht, wo ich einfach gemerkt habe, dass ich aus Routine drauf bin. Und habe dadurch halt extremst viel Zeit auch für mich gewonnen. So, weil allein wenn man auf Instagram oder auf LinkedIn oder sowas mal ist und einfach nur am Surfen ist, weil man eigentlich gerade nichts zu tun hat, aber eigentlich hat man was zu tun, dann verschwendest du halt wichtige Zeit, die du halt machen könntest, um genau diesen 6 Unternehmen oder diesen 6 Aufgaben, die du jetzt zum Beispiel hättest, gerecht zu werden.
Und ja, absolut. Das ist halt man muss dazu sagen, wenn du dich zu sehr wirklich in Zeitoptimierung und den ganzen Kram irgendwie reinfuchst, und also ich für meinen Teil zumindest brauche ab und zu auch einfach mal, ich muss einfach mal nichts tun, habe ich festgestellt. Ne? Also einfach auch mal zumindest einen Tag. Oder einen halben Tag. Lass es einen halben Tag sein. Für mich ist diese Stunde Podcast jede Woche einfach großartig, weil das ist mein Moment, wo ich einfach mal ein bisschen quatschen kann, ein bisschen abschalten kann, wo ich ein Stück weit auch kreativ bin und einfach ein Content-Format, was ich schon lange vorgenommen habe, einfach mal vorantreiben kann. Und einfach mal auszubrechen aus diesem ständigen Hamsterrad. Ja, ich ein Stück weit, mich hat das neulich immer gefragt, wie schaffst du das alles? Ich habe gesagt, gar nicht. es ist einfach so, es bleibt unglaublich viel liegen, du musst Dinge verschieben, du musst Dinge umorganisieren. Was mir persönlich, glaube ich, ganz gut gelingt, ist aber die Ruhe zu bewahren und mich nicht zu sehr stressen zu lassen, aber ich habe auch schon sehr viele Nachtschichten, also gerade auch jetzt in den letzten Wochen wieder. Ich habe ein paar Deadlines gehabt, die ich irgendwie anhalten musste und die kamen alle gleichzeitig und dann sitzt du dann da und denkst dir, okay, wo fange ich an? Ich habe das auch manchmal, dass ich irgendwie so viel zu tun habe, dass ich mit gar nichts anfange. Also einfach
die Liste. Ein bisschen geflasht davon.
Ja, aber die Liste einfach so lang ist und du weißt halt nicht, was nimmst du zuerst, weil alles mehr oder weniger gleich wichtig ist. Ich habe mal in den letzten Wochen gelernt, mich da so mal auch mal einfach ein paar Tage durchzubeißen und wirklich mich darauf zu konzentrieren, Dinge abzuhaken und nicht nur alles ein bisschen zu machen, sondern dann wirklich fokussiert. Ne, zack, heute mache ich das, fertig. Ich werde auch das früh aufstehen, muss ich auch wieder einführen, glaube ich.
Das war für mich ein kompletter Gamechanger. Also das Aufstehen.
Und morgens halt, wie du sagst, Ruhe hast, ne?
Ja, morgens klingelt dein Handy definitiv nicht. Also niemand möchte was von dir in den meisten Fällen, außer ein Kunde von mir, der auch früh aufsteht. Also mit dem habe ich auch schon einmal um 5.15 Uhr, glaube ich, telefoniert. Also auch
5.15 Uhr, das ist unverschämt.
Ja, 5.15 Uhr mit Kunden telefoniert. Ganz schwierige Nummer. Ja. Aber so grundsätzlich ist für mich auf jeden Fall die Sache, diese Optimierung muss manchmal sein. Also wie du auch gesagt hast, also es gibt manchmal Phasen, da musst du die an den Tag legen, manchmal gibt es Phasen, da hast du halt einfach keine so viel Deadline-driven Projects, wo man dann sagen muss, okay, jetzt in diesem Moment muss das alles abrufbar sein. Also ich habe es auch ganz lange Zeit gehabt, dass ich gar nicht abschalten konnte. Also wirklich, ich hatte gar kein Wochenende. Ich war am Wochenende, selbst wenn ich nichts zu tun hatte, was erledigt werden musste, als Selbstständiger hat man immer was zu erledigen. Also man kann immer was erledigen. Und ich glaube, bevor ich irgendwie jetzt auch Januar so bei der Jimmy Media die erste Festanstellung und sowas auch eingestellt habe. Also wir haben vorher nur mit geringfügig Beschäftigten gearbeitet und dann haben wir quasi im Januar die erste Festanstellung gemacht.
Legitimer Weg für ein Startup, ne? Also ja, hol komplett. Ich habe meine Werkstudenten sind so unglaublich und liefern so unglaubliche Arbeit ab. Es muss nicht immer sofort ein Festangestellter sein.
Komplett. Also vielleicht, also es ist auch sowieso der richtige Weg. Also man sollte sich, glaube ich, auch im Startup nie Kosten anbinden, die man sich nicht leisten kann. Also für mich war selbst
auch den ersten das leisten, Geld, kann, dann kannst du glaube ich einstellen.
Man muss halt ein bisschen in Vorarbeit gehen. Also letztens habe ich einen Mitarbeiter gefragt, was kommt eigentlich zuerst, ne, die Kunden oder die Mitarbeiter? Und ich habe gesagt, also ich glaube erst die Kunden so, ne, weil du musst es, irgendwann kommt die Phase, da hast du zu viele Kunden für zu wenig Mitarbeiter. Da muss man halt auch dann mit mehr Arbeitsstunden und sowas reingehen und vielleicht ein bisschen effizienter auch arbeiten als sonst und kann dann auch wieder Personal einstellen, dass das Ganze halt abfängt, also so anfängt abzufangen und
wenn du dich auch koordiniert. Wenn du dich auch zwingst, mit ein bisschen weniger Ressourcen klarzukommen, zwingst du dich auch, Prozesse zu optimieren und gleich von vornherein sauberer zu arbeiten. Auf jeden Fall. Zwei Fragen habe ich noch an dich.
Gerne.
Zum einen, irgendwas, was ein bisschen klarer ist, was sind so deine Ziele? Ich meine, jetzt bist du 24, hast du ein Unternehmen, hast scheinbar auch entsprechend Erfolg damit, weil du es gelernt hast, Dinge entsprechend darzustellen und aufzubereiten. Was wenn du mit 24 wirst wahrscheinlich irgendwo monetäre Ziele haben, die du dir gesetzt hast, aber was ist so dein Overall Goal? Wo siehst du dich heute in 10 Jahren zum Beispiel?
Also ich sehe erstmal die Unternehmen möglichst autark. Also mein Ziel ist quasi, ich sehe die Unternehmen so ein bisschen, glaube ich, wie so Babys. Und jetzt gerade ist es so, du lehrst dir das Laufen, dem einen lehrst du irgendwie schon Fahrrad fahren. Und ich würde es ganz gerne irgendwann so haben, dass ich das Gefühl habe, ich kann mich überall rausnehmen und es läuft trotzdem. Gerade wenn du Gründer bist, glaube ich, von Sachen, dann bist du sehr, sehr oft in der Position, wo du selber sagst, boah, ich muss quasi immer da sein, ich muss das übernehmen, ich muss die Aufgabe selber machen. Und für mich war zum Beispiel einer der größten Schritte die erste Festanstellung in der Jimmy Media. Weil auf einmal warst du nicht nur ein paar Stunden die Woche quasi für jemanden zuständig, sondern halt die ganze Arbeitszeit, also die ganze Arbeitswoche. Und wenn ich das Gefühl habe, die Person, glaube ich, gut anleiten zu können und ein guter Chef zu sein und gegebenenfalls auch diese Person irgendwann zu einer Führungskraft zu machen und dafür zu sorgen, dass ich mich aus dem Unternehmen mal rausnehmen kann und auch mal 2 Wochen Urlaub machen zu können. Weil das Gefühl habe ich, glaube ich, bis heute immer noch nur sehr, sehr schwer, dass ich mal sagen kann, ich nehme mich 2 Wochen raus und
es läuft trotzdem. Du hast auch noch 6 Jahre Zeit für das Gefühl, ganz ehrlich.
Ich glaube, in 10 Jahren wäre es auf jeden Fall super, wenn ich das Gefühl bei allen Unternehmen einfach hätte, die ich jetzt gerade auf jeden Fall gestartet habe. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Gründen aufhöre, dafür macht mir, glaube ich, diese Gründungsphase einfach zu viel Spaß und vor allen Dingen,
wo man
ein immer größeres Netzwerk hat und immer bessere Möglichkeiten hat zu gründen, also weil ich habe bis jetzt immer ohne finanzielle Ressourcen oder Kapazität eigentlich gegründet, in den meisten Fällen und wenn man dann selber sagen kann, ach, weißt du was, ich steuere jetzt selber halt Betrag X rein, damit diese Idee funktioniert und es kümmert dich jetzt nicht so viel finanziell gesehen, dann ist das, glaube ich, ein sehr, sehr schöner Erfolg, den man sich selber auch irgendwie verbuchen kann. Rein monetär, also wenn du selber sagst irgendwie, das oder das kaufen, ich bin tatsächlich, also...
Nee, ich habe nicht gesagt kaufen. Ich habe gesagt, monetäre Ziele sind für mich Umsatzziele.
Okay, super. Tatsächlich keine konkreten. Also es ist vom Unternehmen natürlich auch abhängig. Also wenn die ganzen Strukturen einfach ihre Ziele quasi selber erreichen, ist super. Aber ich habe jetzt kein irgendwie Gesamtziel, wo ich selber sage, alle 9 Unternehmen sollen bitte insgesamt 100 Millionen Euro machen.
So wenig für Sicherheit zufrieden geben, ne?
Ja. Ach, nee.
Cool. Die zweite Frage ist ein bisschen was ich glaube, gerade deine Meinung dazu deine Sicht dazu, bist du glücklich in deiner Position? Bist du glücklich mit der Entscheidung, ein Studium abgebrochen zu haben und dich in dieses Haifischbecken-Unternehmertum gestürzt zu haben?
100%. Also, ich habe es am Anfang mal erwähnt, ich bin immer Freigeist gewesen und ich habe während meiner Schullaufbahn gemacht, was ich möchte und bin damit manchmal auf die Schnauze gefallen, aber irgendwie bin ich mir immer, was das angeht, relativ treu geblieben. Ich habe mir selber irgendwie so geschworen, als ich mein Studium abgebrochen habe, ich muss das eigentlich niemandem vorzeigen, dass ich ein bestimmtes Examen irgendwie bestanden habe und das war auch bis heute so, glücklicherweise. ich will gar nicht glorifizieren, dass man sein Studium abbricht. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Den Appell möchte ich auch mitgeben. Also jeder, der gerade in einem Studium ist, macht höchstwahrscheinlich das Richtige. Ich habe mich da halt einfach nicht wohlgefühlt und das war halt einfach nicht meine Heimat. Und ich glaube, wenn man für sich Heimat findet in dem, was man macht, dann ist man, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Und selber bin ich mit meiner aktuellen Situation und mit den Entscheidungen, die ich getroffen habe, sehr, sehr glücklich. Es gibt bestimmt immer Dinge, wo man selber sagt, boah, das hätte ich anders gelöst oder jetzt im Nachhinein hätte ich Dinge anders gemacht. Auch manchmal so privater Natur, also kann man ja auch mal drüber sprechen, ist, glaube ich, auch nicht ganz unwichtig, weil wir haben jetzt gerade sehr, sehr viel über das Finanzielle gesprochen so und über die Gründungsgeschichte und über die berufliche Sicht. Mit dem einhergeht natürlich, dass man nicht immer so viel Zeit hat für bestimmte Dinge. Es gibt manchmal Sachen unter Freunden zum Beispiel auch, hatte ich in der Anfangszeit, als ich mich immer auf meine Projekte konzentriert habe, immer mal wieder so einen unterschwelligen Konflikt mit manchen Leuten, die mir nie proaktiv gesagt haben, dass sie das nicht gut finden, dass wir uns so selten sehen, was auch vollkommen legitim ist, aber auch vielleicht nicht ganz nachvollziehen konnten, warum ich das mache, also wieso ich Spaß und Interesse daran habe. Und ich glaube, es ist halt wichtig, dass man offen kommuniziert, den Leuten halt auch klar macht, dass eine Freundschaft nicht schmälert, wie oft man sich sieht, sondern absolut. Die Qualität zum Beispiel auch von
Treffen. Ehrlich gesagt, mit meinen besten Freunden sehe ich mich am wenigsten, hätte ich fast gesagt.
Komm, bei mir
ist es ähnlich. Und man muss auch dazu sagen, das ist eine Sache, wo ich viel drüber nachdenke und die mir auch in letzter Zeit wieder klar geworden ist, dieser Selbstverwirklichungsgedanke und dieses, was wir hier tun, das ist mir so wichtig. Und da eigentlich gibt es nicht wirklich viel auf dieser Welt, was wichtiger ist. Und wenn du dich als Freund und ich wenn du dich als Freund und meine Freunde tun das überhaupt nicht, sie sagen zwar, hey, wäre geil, wenn wir uns irgendwie hier und da noch mal sehen und hey, guck mal, damals hatten wir noch geile Zeiten, was auch okay ist, aber niemand macht mir einen Vorwurf. Weil wenn du deinem Kumpel, der versucht, was zu schaffen, auch noch irgendwie ein Bein stellst, indem du ihm Vorwürfe machst, das hilft nicht und dann bist du ein scheiß Freund. In dem Moment auch mal das Verständnis aufbringen und vor allen Dingen sich als Freund auch nicht zu wichtig nehmen. Und ich muss, meine Freunde, meine Familie, ey, die machen alle so viel mit mir. Großer Dank an alle da draußen, die und es wäre nicht möglich, wenn ich nicht so eine Basis hätte, die mich da so stützt und auch mal reflektiert. Ich habe einen Kumpel, den ich sehr, sehr, sehr schätze, der mich aber auch sehr, sehr reflektiert, der auch immer sagt, hey, Digga, irgendwie wirkst du gerade wie ein Idiot. So. Und oft hatte er recht. Und das sind
manchmal auch die ungefilterte Meinung, die auch manchmal sehr wichtig ist.
Ja, aber die ist halt trotzdem dediziert und die ist halt nicht aus einer Wut oder aus einem Frust heraus, sondern die ist aus einer Fürsorge heraus. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Deswegen, wenn du ein guter Freund bist, dann zeig das über Fürsorge und nicht über Druck.
Ich glaube viel, was der Grund war, weil es bei mir so war, ist, glaube ich, dass viele nicht fassen konnten am Anfang, was es ist. Also wenn man so, ich sag mal, schwammig für viele angefangen hat. Also,
ja klar, Alter, war ich meistens saufen.
Deswegen, also genau das sind die Punkte. Ja. Weißt du, bei mir war es ja auch so, meine besten Freunde waren halt alle auch saufen.
Ja.
Und wenn ich mal dabei war, war es halt was Exklusives und nicht gang und gäbe, so, dass ich jede Feier mitgenommen habe.
Wobei in deinem Alter habe ich versucht, Sänger zu werden. Das ist noch.
Ich habe was gehört übrigens, war gut.
Achso, ja. Das
war aber du hast recht gehabt, so ein paar Töne waren.
Ja, aber das haben wir in der Nacht- und Nebelaktion einfach mal nachts irgendwie nach einem langen Arbeitstag durchproduziert. Ich kann das auch ein bisschen besser, wenn ich mich anstrenge, aber auch nicht viel besser, muss man auch sagen.
Auf jeden Fall fasziniert, also für die Zuhörer, wir haben, also ich hab einen Song zugeschickt bekommen von Eddie Vorab, von Old Town Road, umgeschnitten auf Lead Bass.
Ja.
Also es ist umgeschrieben und ich war fasziniert, dass du an einem Tag diese ganzen Reime kreiert hast. Also wirklich.
Das war die Reime, die ich in 10 Minuten kreiert tatsächlich. Also ja. Man muss dazu sagen, seit ich ein kleines Kind bin, meine Mama hat mir jetzt, wo ich schon 2 war, Gedichte beigebracht und ich habe seit jeher, ich schreibe seit meinem Leben lang schon Gedichte. Deswegen fällt mir das ganz einfach, in Reimen zu sprechen tatsächlich. Auf Englisch war noch mal was anderes, das fiel mir dann leichter, aber es ist auch themaabhängig, ne? Ich habe es neulich nachts auch seit langem mal wieder irgendwie einen Song geschrieben. Und in dem Moment hatte ich halt diesen Zustand, wo es einfach gut ging, wo du es runtergeschrieben hast und quasi, ne, und wenn du mal Musiker manchmal hörst, wie sie Songs auf Alben schreiben, gerade die erfolgreichen Songs sind oft Dinge, ja, die in relativ kurzer Zeit entstanden sind, weil sie halt offen, ehrlich und echt sind.
So. Ja, genau.
Und ist ganz spannend. Aber das ist eine andere Story für einen anderen Tag. Wir sind nämlich schon irgendwie 15 Minuten über der Zeit. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht und ich möchte dir gerne noch mal ein bisschen Raum für Eigenwerbung lassen. Keine Ahnung, bewirb dein Gin, bewirb Jimmy Media, tu was du willst. Ich lasse dir jetzt einmal eine Minute dafür.
Ja, ich bin ja aus der Marketingbranche. Mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn alle, die jetzt gerade zuhören, sich für Spirituosen interessieren, einfach mal bei Flutgin umsehen, F-L-E-U-T-H geschrieben, altdeutsche Schreibweise.
Falschen Link drin.
Ja. Alles gut, die können wir auch noch hinterherhauen. diesen Monat werden wir offiziell 2 Jahre alt, am 19. Und wir feiern das bei Flirt seit letztem Jahr, seit dem ersten Jubiläum. Dieses Jahr, sage ich mal standesgemäß, mit einer limitierten Edition. Die wird am 19. dann quasi veröffentlicht, was wir da rausbringen. Wir bringen immer einen sehr edlen Tropfen raus und sind schon sehr gespannt, wie das Produkt dieses Jahr ankommt. Hat auf jeden Fall ein paar Monate gereift und ja, für alle anderen, die sich irgendwie interessieren für mich oder sowas, connectet euch gerne mit mir auch bei LinkedIn. Wenn ihr irgendwelche Rückfragen habt oder so, lasst uns gerne schnacken. Ich bin für alles offen. Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und vielen lieben Dank, Eddie, für die Bühne. Ich glaube, man hört sich immer am liebsten selber reden. Deswegen vielen
lieben Dank. Ich hör mich auf jeden Fall immer am liebsten selbst reden. Ich habe auch Monitoring direkt vom Mikro auf die Kopfhörer. Das ist das beste Gefühl.
Ach, sehr gut. Ich kann dann meistens nicht mehr reden, wenn ich mich selber höre.
Naja, wie gesagt, ich habe versucht, Musik zu machen und ich bin es.
Da muss man das.
Weil die Kopfhörer dichten halt ein bisschen ab und du hörst dich dann nur noch sehr dumpf. Deswegen ohne dieses Monitoring wäre das nicht so ein geiles Erlebnis tatsächlich. das war jetzt falsch ausgedrückt. Aber dann wäre es ein schlechtes Erlebnis. So, machen wir es mal so. genau. Danke dir. Das war, wir haben auf jeden Fall noch genug Stoff theoretisch für eine zweite Podcast-Folge.
Vielleicht, wenn wir Unternehmen 13, 14, 15 haben, haben wir noch einen hinterher, ein Update. Ja.
Ich danke dir viel. Das war sehr, sehr spannend. Ich fand es cool. Wir haben auch, glaube ich, heute mal ein paar neue Themen mit aufgeworfen. Vertrieb auch mal ein bisschen nochmal durchleuchtet. Einfach auch von sowohl Unternehmer als auch von Kundenseite irgendwie, glaube ich, heute mal. Auf jeden Fall sehr, sehr cool, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe hier Jimmy Media GmbH ist GYMIMEDIA .com für die, die den Podcast hören. Besucht gerne die Seite, guckt euch an, was der Malte so macht. Malte Schmitz bei LinkedIn. Sehr, sehr spannend, das einfach zu beobachten. Und ja, Malte, mir bleibt nur noch zu sagen, ich wünsche dir auf jeden Fall ein sehr schönes Wochenende. Und dann gibt es immer am Ende die berühmten letzten Worte vom Gast.
Ja, Leute, mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich würde sogar noch eine kleine Minisache erwähnen. Eddie macht das meistens immer so, dass er allen seinen Podcast-Gästen ein Mikrofon zusendet. Und das war bei mir tatsächlich gar nicht nötig, weil ich selber auch einen Podcast habe. Vielleicht auch nochmal ganz, ganz cool. Da lernt ihr mich nochmal von einer anderen Seite kennen. Da sprechen wir viel über irgendwelche Alltagsprobleme und man lernt mich, glaube ich, sehr, sehr persönlich kennen. Beyond the Scenes ist der Podcast. Da werde ich natürlich auch morgen in der Folge, die wir aufnehmen, die am Montag rauskommt, auch über mein Erlebnis heute hier sprechen. Und Beyond the Scenes ist auf allen Kanälen quasi live, die es so für Podcasts gibt. Und dann hören wir uns vielleicht auch noch da.
Sehr, 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 sehr cool. Von mir übrigens Behind the Scenes. Nächste Woche werden wir darüber sprechen, wie wir einen YouTube-Channel erstellen. Und haben da jemanden, der das schon sehr erfolgreich tut als Gast. Und ich freue mich drauf, euch nächste Woche da mal ein paar Insights zu geben, wie es so um die Content Creator in Deutschland steht und wie ein Content Creator auch international erfolgreich sein kann, obwohl er gar nicht aus international kommt, sondern aus Deutschland. In dem Sinne, Leute. Habt ein ganz schönes Wochenende. Genießt die Tage und hoffentlich auch das Wetter. Ich weiß gar nicht, wie es wird am Wochenende.
Es wird 26 Grad am Sonntag.
Boah, hier auch 24. Wir sind ja nicht so weit weg voneinander. Bin gespannt. Auf jeden Fall, genießt das Wetter, geht raus. Im Rahmen der Corona-Regeln natürlich. Und wir hören und sehen uns dann nächste Woche. Ciao, ciao.
Ciao.